ARD. Ich bin Carsten Möbius, Wissenschaftsjournalist und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute, warum gibt es Kriege? Egal wohin wir schauen, egal wie weit in unsere Vergangenheit, immer und überall stoßen wir auf Mord, Totschlag und Krieg. Frieden scheint immer nur so eine Art kurzes Durchatmen, wie eine Art Ausnahmezustand zwischen gewaltsamen Konflikten zu sein. Und wenn wir überlegen, na, geht's doch irgendwie ohne Krieg, wie bis vor kurzem in Europa, fliegen doch wieder Raketen und Bomben und rollen Panzer. Krieg scheint irgendwie zu uns Menschen zu gehören, ein Wesenszug von uns zu sein, eingebrannt, wie man so schön sagt, in unsere DNA, ein animalisches Erbe der Evolution. Also, gibt es Kriege, seit es uns Menschen gibt?
MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt.
Also wenn man mich fragen würde, ich würde aus dem, was ich aus der Menschheitsgeschichte weiß und aus dem, was ich aus den Nachrichten kenne, sagen, natürlich gibt's Krieg, seit es uns Menschen gibt. Unsere Spezies kann nicht ohne Krieg. Archäologe Professor Harald Meller, Historiker Kai Michel und Evolutionsbiologe Karel van Schaik widersprechen mir vehement. Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Evolution der Gewalt. Und sie behaupten, wir Menschen, Achtung, sind der friedlichste Affe auf diesem Planeten. Also genau das Gegenteil von dem, was ich so denke.
Weil meistens nur 1% der Menschheitsgeschichte betrachtet wird, nämlich das letzte Prozent der Menschheitsgeschichte, das aufgeschriebene Geschichte ist. Und dort ist es so, das ist die Geschichte von Staaten. Da gibt es tatsächlich immer Krieg, Mord und Totschlag. Und dann natürlich, weil wir wussten, dass es in der Zeit davor anders ist, in den 99% davor.
Ich glaube, fast alle großen Geschichten der Menschheit handeln vom Krieg. Troja, Sparta, die Ägypter, Alexander der Große, das Römische Reich. Und die Perser. Alles aufgeschriebene Geschichte, wie Meller sagt, aber eben nur ein Wimpernschlag der Menschheit. Aber, sagt Meller, natürlich sind wir Menschen keine weisen Knaben.
Und die Daten, die wir haben, zeigen, der Mensch ist durchaus aggressiv. Der Mensch kann auch den anderen mal totschlagen. Aber individuell, in einer Wutaufwallung, aus Eifersucht, aus Rache, aus allem Möglichen, aber eben nicht kollektiv als Krieg.
Der erste nachweisbare Mord ist etwa 400.000 Jahre her. Das ist so ein Fund, den Meller meint, wenn er sagt, der Mensch ist durchaus aggressiv.
Da ist jemand mit einem Faustkeil mit zwei kräftigen Hieben der Schädel eingeschlagen worden. Einmal kann ja ein Jagdunfall passieren oder einmal kann man sich einen Kopf an die Höhlenwand schlagen, aber nicht zweimal. Das ist also über der Hutkrempe, das ist sicheres Mordzeichen.
Ein einzelner Mord ist aber noch lange kein Krieg. Systematische, geplante, organisierte Gewalt findet man damals offenbar noch nicht.
Krieg ist tatsächlich etwas, was in der Menschheitsgeschichte sehr, sehr spät entsteht, im letzten Prozent der Menschheitsgeschichte, und was sehr ungewöhnlich ist.
Also, die These ist, Krieg ist überhaupt nicht typisch für uns Menschen. Im Gegenteil, der Krieg schleicht sich historisch gesehen erst vor sehr, sehr, sehr kurzer Zeit in unser Leben.
Bei mobilen Jägern und Sammlern finden wir kaum Gewaltexzesse. Erst vor also 13.000 bis 15.000 Jahren, da beginnt es, als die Verhältnisse ortsfest werden, also als die Menschen sich an optimalen Orten niederließen. Und das empfanden wohl die anderen als Skandal, dass jemand, früher gehört das Land niemand, so ähnlich wie wir das in Westernfilmen sehen, bei Indianern, das Land gehört niemand und plötzlich wird es eingezäunt, nicht? Rousseau sagt, dass das Problem damit beginnt, der Erste, der einen Zaun baut, ist ein Verbrecher. Das Problem beginnt mit Besitz und Ortsfestigkeit.
Das Problem, also der Krieg, beginnt mit der Besitznahme von Land, Sesshaftigkeit, Eigentum, mit Reichtum und Hierarchien. Deshalb spielt Krieg auch noch bei den Jägern und Sammlern überhaupt keine Rolle. Warum sollten sich Jäger und Sammler umbringen, wenn sie nur das bei sich hatten, was sie tragen konnten? Und warum und für wen sollten Gruppenmitglieder in einer komplett gleichberechtigten Sippe in den Krieg ziehen?
Bei Jägern und Sammlern, da ist es ganz einfach so, wenn jemand einen Konflikt hat und sich ärgert oder wenn es ein Liebespaar gibt, das nicht akzeptiert wird, um 4 Uhr früh, wenn die anderen aufwachen, sind die schon weg. Und die findest du auch nicht mehr. Die machen 3 Tage kein Feuer und weg sind die. Und wenn jetzt ein Chef bei diesen Jägern wollte, dass man andere überfällt, dann muss er alle einzeln überzeugen. Denn jeder kann völlig autonom selber entscheiden, ob er mitmacht oder ob er nicht mitmacht, ob er da bleibt oder ob er weggeht.
Wenn sich Gruppen vor 200, 100 oder 50.000 Jahren zufällig begegnet sind, dann gab es wahrscheinlich keine wilden Schlachten. Dafür gibt es, wie gesagt, keinerlei Belege, sondern man tauschte wahrscheinlich und war neugierig aufeinander.
Also wenn man kleine Gruppen hat und man lebt in großen Gebieten, wo man umherschweift, freut man sich eigentlich, wenn man jemanden sieht. Denn erstens mal kann man sich austauschen.
Achtung, jetzt kommt's. Man tauschte sich aus. Und das ist durchaus im wörtlichen Sinne gemeint. Denn es geht nicht nur darum zu gucken, was die anderen so zu bieten haben und ein bisschen zu quatschen, sondern man tauscht sich selbst, also Gruppenmitglieder aus. Durchaus sinnvoll, um beispielsweise Inzucht zu vermeiden, neue Ideen und Fähigkeiten für die eigene Gruppe zu erschließen oder in einer größeren Gruppe gemeinsam auf Jagd zu gehen. Dafür finden sich Hinweise. Dafür, dass Gruppen sich zusammenschlossen und gemeinsam jagten. Es ist also genau das passiert, wofür wir gemacht sind. Wir haben kooperiert. Das ist unsere Stärke und nicht das Kämpfen. Rein von unseren körperlichen Fähigkeiten, sagt Meller, sind wir Katzenfutter. Wir sind deshalb zur mächtigsten Spezies geworden, weil wir Dinge gemeinsam gemacht haben. Das Evolutionsprinzip, der Erfolgreichere setzt sich durch, bedeutet für den Menschen eben nicht, dass es um Muskeln, sondern dass es um Cleverness geht. Und so wie es aussieht, waren die kooperativsten unter uns die erfolgreichsten. Das zeigt sich auch an unserer Biologie, nämlich dass andere an unseren Augenbewegungen exakt ablesen können, wohin wir gucken. Das schafft Vertrauen. Wir zeigen durch Erröten, wie wir uns fühlen. Das alles sind biologische, vertrauensbildende Fähigkeiten und Signale. Es gibt auch die These, dass mit der Menschwerdung die aggressivsten Typen rausgemäntelt wurden und sich vor allem die friedfertigen Exemplare erfolgreich fortgepflanzt haben. Schöne These, aber selbst unsere engsten Verwandten, die Schimpansen, führen ja Krieg und töten andere Gruppen. Für viele der Beweis, das Böse, das Aggressive steckt tief in uns.
So sind zum Beispiel Schimpansen nördlich des Kongo in der Konkurrenz zu den Gorillas, in der Nahrungskonkurrenz. Und da werden die Gruppen untereinander relativ aggressiv und man löst die Konkurrenz dadurch, dass man die andere Gruppe verdrängt und zwar durch relativ brutale Kriege.
Ganz anders bei den Bonobos, die sich etwa vor 2 Millionen Jahren von den Schimpansen abgespalten haben, weil sie nicht mehr über den Kongo-Fluss kamen. Nördlich gibt Schimpansen, südlich des Flusses Bonobos. Und Bonobos führen keine Kriege.
Und dort, südlich des Kongo, haben sie weniger Nahrungsmittelkonkurrenz, leben sie unter weniger Druck. Und das zeigt, dass Krieg bei den Schimpansen nicht genetisch eingeschrieben ist, wie man dachte. Und wenn es dort nicht genetisch eingeschrieben ist, dann ist es ein Verhaltensmuster.
Und dieses Verhaltensmuster taucht erst dann bei den Schimpansen auf, wenn es um Reviere und Ressourcen geht, wie bei uns. Krieg und Gewalt nahmen dann zu, als wir immer mehr wurden und das Land der anderen brauchten oder wollten.
Und sie nimmt dann dramatisch zu mit frühen Staaten. Die frühen Staaten leben praktisch von Gewalt und Krieg. Der Herrscher manifestiert sich und zeigt sich, indem er erfolgreich ist. Und man ist praktisch zum Krieg gezwungen, wenn der Nachbar kriegerisch ist. Dann muss man aufrüsten, man muss sich verteidigen, denn sonst wird man versklavt, getötet oder unterliegt. Das heißt, man braucht selbst einen starken Staat, der sich gegen den anderen wehrt.
Und damit beginnt das, was wir heute kennen. Und es wird nicht besser, im Gegenteil. Mittlerweile sind wir über 8 Milliarden Menschen. Die Ressourcen werden knapper, wir führen Kriege wegen Ideologien, Religionen, sogar Weltkriege. Meller sagt, wir bedenken dabei aber nie, dass es Krieg seit gerade mal 1% der Menschheitsgeschichte gibt. Krieg ist für ihn, Schalk und Michel, eine kulturelle Errungenschaft, genau wie die Sklaverei, die Leibeigenschaft oder die Monarchie.
Wenn Sie sich die Forschungsgeschichte anschauen im 20. Jahrhundert, dann wird ja an dem Mythos, dass wir alle kriegerisch sind und dass es nicht anders geht, kräftig gestrickt. Können Sie ja bei Sigmund Freud lesen und bei vielen anderen. Dann gab es das immerwährende Böse. Dann gab es die Idee vom Killeraffen. Und man konnte es auch schwer überblicken, denn 5000 Jahre seit den ersten Diktaturen sind ja ein unheimlich langer Zeitraum, der uns aber nicht genetisch prägt. Wir sind genetisch geprägt über Millionen von Jahren. Und wenn wir so weit zurückschauen, dann sehen wir eben, wir sind eine friedliche Spezies.
Wir führen also nicht Krieg, weil wir Krieg führen müssen. weil es in uns steckt, weil es irgendwann aus uns herausbricht, das Animalische, sondern weil wir unter Umständen leben, die dieses Verhaltensmuster hervorbringen. Und das ist die Botschaft von Meller und Kollegen. Krieg ist kein ewiges Gesetz. Aber wenn das stimmt, dann müsste es doch möglich sein, Krieg abzuschaffen. Dagegen spricht, dass alle genannten Ursachen von Krieg noch da sind. Grenzen, Bodenschätze, Besitz, Reichtum und Hierarchien. Meller sagt, wenn unsere These stimmt, dann ist es grundsätzlich vorstellbar, dass Krieg verschwinden könnte. Und als ich ihn frage, wie wir das hinkriegen könnten, dann zuckt er mit den Schultern und sagt, die Lösung wäre eine Welt ohne Autokraten und Diktatoren.
Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius. Produktion Evelina Badowska.